Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, die Predigtreihe über das Glaubensbekenntnis habe ich am letzten Sonntag abgeschlossen. Die beiden letzten Aussagen, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben, die finden am Ostern, Ewigkeitssonntag und auch sonst immer wieder noch ausreichende Beachtung. Mit dem heutigen Sonntag mache ich in der Apostelgeschichte weiter, wo Bruder Wegesser vor einigen Monaten aufgehört hat. Und wir lesen miteinander Apostelgeschichte 10, 44 bis 11, 18. Apostelgeschichte 10, 44 bis 11, 18. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort Gottes hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Die Apostel aber und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Nationen das Wort Gottes angenommen hatten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der Beschneidung mit ihm und sagten, du bist bei unbeschnittenen Männern eingekehrt und hast mit ihnen gegessen. Petrus aber fing an und setzte es ihnen der Reihe nach auseinander und sprach, ich war in der Stadt Joppe im Gebet, und ich sah in einer Verzückung eine Erscheinung, wie ein Gefäß herabkam, gleich einem großen leinenen Tuch, an vier Zipfeln herniedergelassen aus dem Himmel, und es kam bis zu mir. Und als ich gespannt hineinschaute, bemerkte und sah ich die vierfüßigen Tiere der Erde und die wilden Tiere und die kriechenden und die Vögel des Himmels. Ich hörte aber auch eine Stimme, die zu mir sagte, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich sprach aber, keineswegs, Herr, denn niemals ist Gemeines oder Unreines in meinen Mund gekommen. Eine Stimme aber antwortete zum zweiten Mal aus dem Himmel, was Gott gereinigt hat, mache du nicht gemein. Dies aber geschah dreimal, und alles wurde wieder hinaufgezogen in den Himmel. Und siehe, sogleich standen vor dem Haus, in dem ich war, drei Männer, die von Caesarea zu mir gesandt waren. Der Geist aber sagte mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen gehen. Es kamen aber auch diese sechs Brüder mit mir, und wir kehrten in das Haus des Mannes ein. Und er erzählte uns, wie er den Engel in seinem Haus habe stehen sehen und sagen, sende nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen, der wird Worte zu dir reden, durch die du errettet werden wirst. Du und dein ganzes Haus. Während ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns im Anfang. Ich gedachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, wer war ich, dass ich hätte Gott wehren können? Als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Liebe Geschwister, ich habe die Predigt unter das Thema gestellt, wie der Geist weht. Um diese Frage, wie der Geist weht, gab es auch vor 2000 Jahren schon heftige Auseinandersetzungen. Und die Gemeinde musste sich erst an die Freiheit des Heiligen Geistes gewöhnen. Wir lesen in Vers 45, die Gläubigen aus der Beschneidung gerieten außer sich. Da herrschte eine gewaltige Aufregung. Vers 2, sie stritten mit Petrus. Da war richtig Krach angesagt in Jerusalem. Und dann Vers 18, die Nachricht vom schlussendlichen guten Ausgang der ganzen Aufregung, sie beruhigten sich. Das schenke Gott auch uns nach allerlei Aufregungen, die es irgendwann sicher auch bei uns geben wird, dass es am Ende dann doch immer wieder heißt, sie beruhigten sich. Aber eben auch diese Meldung, sie beruhigten sich, bestätigt noch einmal, dass vorher eben eine nicht geringe Unruhe geherrscht hatte. Warum erregt das Wehen und Wirken des Heiligen Geistes so viel Aufregung bis in unsere Tage hinein? Weil der Geist Gottes weht und wirkt, wo und wie er will. So haben wir es in der Lesung gehört. So sagt Jesus dem Nikodemus. Er lässt sich weder von klugen Theologen noch von kirchlichen Funktionären Vorschriften machen. Und er hält sich auch nicht an unsere Vorurteile. Im Gegenteil. Wir sehen, der Geist Gottes weht in besonderem Maße gerade da, wo es gilt, falsche Festlegungen und Grenzen zu durchbrechen. Genau darum geht es nämlich in unserem Abschnitt, den wir als Predigttext gelesen haben. Der Geist Gottes weht im Haus des Cornelius vor der Taufe und das war hier die ganz besondere Aufregung und Stein des Anstoßes vor der Beschneidung und ohne Beschneidung. Ja, darf er das denn, der Heilige Geist? Sagt Petrus nicht selbst in Apostelgeschichte 2, Vers 38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Müsste demnach nicht die Umkehr und die Taufe den Empfang des Heiligen Geistes vorausgehen? Nein, denn Petrus macht hier nur deutlich in Apostelgeschichte 2, dass Glaube und Taufe grundsätzlich zusammengehören. Deshalb sagt er, tut Buße und lasst euch taufen. Entsprechend Markus 16, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet. Oder Jesus sagt im Missionsbefehl, macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft und lehrt. In all diesen Stellen geht es darum, deutlich zu machen, die Taufe gehört dazu. Petrus sagt nicht, sie glauben, sie haben den Geist empfangen, das genügt, dabei können wir es belassen. Nein, selbstverständlich gehört die Taufe dazu. Aber, und jetzt kommt wieder ein ganz wichtiges Aber, das Christsein besteht nicht in der Taufe. Es besteht nicht im Wasser, sondern im Geist. Das Zeichen des Bundes ist eben das Zeichen, aber nicht der Bund selbst. Und das gilt für den alten Bund ebenso wie für den neuen. Das Zeichen gehört dazu. Es soll nicht gering geachtet werden. Gott selber hat es schließlich geboten. Und was Gott geboten hat, dürfen wir nicht gering achten. Aber kein Mensch wird Kind Gottes durch die Taufe, weder in der Landeskirche noch in der Freikirche, sondern überall werden Menschen Kinder Gottes allein durch den Glauben. Wer aber nicht glaubt, sagt Jesus deshalb, Markus 16, 16, beziehungsweise lesen wir dort, der wird verdammt werden. Der Glaube ist das Entscheidende. Das mussten die ersten Christen, auch die Apostel, damals noch lernen, im Blick auf das Zeichen des alten Bundes. Auch wir heute müssen das immer wieder neu noch lernen, auch im Blick auf das Zeichen des neuen Bundes. Auch im jeweiligen Bund ist das dazugehörige Zeichen nicht das, worauf es ankommt. So schreibt Paulus im Blick auf Abraham und auf den alten Bund in Römer 4, bezieht sich diese Seligpreisung, nämlich dass die Sünden vergeben sind. Nun auf die Beschneidung oder auch auf das Unbeschnittensein. Paulus fragt also genau nach, worauf kam es damals an, als dem Abraham von Gott zugesagt wurde, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist der Zusammenhang. War die Beschneidung der Grund für diese Verheißung? Mitnichten. Fährt fort, denn wir sagen, dass der Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist. Wie wurde er ihm nun zugerechnet? Als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Antwort: Nicht in der Beschneidung, sondern im Unbeschnittensein. Paulus stellt also ganz klar fest, die Verheißung hat der Glaube. Die persönliche Beziehung des Menschen zu Gott, nicht das äußere Zeichen des Bundes. Das gilt genauso für den neuen Bund. Die ersten Christen, einschließlich der Apostel, hatten hier eine klar andere Vorstellung. Sie waren der Meinung, zu Gott gehören kann nur, wer das Zeichen des Bundes hat, wer also beschnitten ist. Hätte in Caesarea der Heilige Geist vorher den Petrus und seine Begleiter gefragt, ob er denn auf den Cornelius und dessen Hausgenossen kommen dürfe, ohne und bevor diese beschnitten sind, sie hätten es ihm mitnichten erlaubt. Nur der Heilige Geist hat nicht gefragt und sah das ganz anders. Er weht alle diese Sichtweisen energisch vom Tisch, gänzlich ungefragt fiel er auf alle, die im Haus des Cornelius das Wort Gottes hörten. Und wir dürfen davon ausgehen, es so interpretieren, dass sie es gläubig, annehmend gehört haben. Das können wir vom gesamtbiblischen Zusammenhang voraussetzen. Und damit dann auch nicht der geringste Zweifel aufkommen konnte, gab Gott diesen Heiden, diesen Unbeschnittenen, die gleiche Gabe der Zungenrede wie den Aposteln selbst am Pfingstfest. Petrus betont das im Weiteren zweimal, auch in Jerusalem ausdrücklich: Während ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns am Anfang, als am Pfingsten. Diese Heiden haben in genau der gleichen Weise den Geist empfangen wie wir. Und damit es allgemein und öffentlich erkennbar wird, hat Gott ihnen genau die gleichen Gaben des Geistes gegeben. Damit hat nun der Heilige Geist eine Wirklichkeit geschaffen, an der Petrus nicht mehr vorbei kann. Er fragt, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Oder in Jerusalem, wer war ich, dass ich Gott hätte wehren können? Der Geist Gottes hat also die Heiden, die Unbeschnittenen, den Juden gleichgestellt. Er hat die Grenze zwischen Juden und Heiden niedergerissen, aber er brauchte einen langen Anlauf, den Aposteln das beizubringen. Gerade an diesem Thema, liebe Geschwister, aber auch an anderen, müssen wir immer wieder staunen, bis auf den heutigen Tag, wie lange wir manchmal brauchen, um zu begreifen, was Gott in seinem Wort doch wirklich klar und eindeutig sagt. So war doch schon im Alten Testament angekündigt bei Jesaja etwa, dass der Messias auch die Heiden zum Heil ruft. Das hätte man auch ohne Jesus allein aus dem Alten Testament schon wissen können. Und Jesus hat seinen Jüngern nochmal ausdrücklich erklärt. Er hat ihnen geboten, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, die Heiden, die Nationen. Und von Beschneidung hat er dabei kein Wort gesagt. Aber die Jünger waren in ihren vorgefassten Denktraditionen so festgefahren, dass ihnen diese klaren Aussagen der Schrift und die klaren Aussagen und Anweisungen Jesu nicht wirklich ins Herz gegangen sind. Die sind an ihnen abgeprallt. Und so hat noch verschiedene unmittelbare Eingriffe des Heiligen Geistes gebraucht, bis die Jünger das wirklich verstanden haben und angefangen haben, es in die Tat umzusetzen. Das Beispiel sehen wir kurz vorher bei Philippus und seiner Begegnung mit dem Kämmerer aus dem Mohrenland. Philippus wird vom Heiligen Geist aus der blühenden Arbeit in Samaria herausgerissen und der Geist Gottes schickt ihn auf diese öde Straße, die von Jerusalem hinab nach Gaza führt. Erstes Eingreifen des Geistes. Als der Wagen des Kämmerers vorbeifährt, zweites Eingreifen des Geistes, er sagt ihm, da steig ein, dem erkläre jetzt das Evangelium. Und als dann der Kämmerer fragt, was hindert, dass ich mich taufen lasse, und er seinen Glauben bekennt, da ist dem Philippus jetzt klar, der kann wirklich getauft werden. Und auch im Fall des Cornelius hatte der Geist Gottes den Petrus intensiv auf diese Situation vorbereiten müssen. Wir haben ja nochmal von der Vision mit dem Tuch voller unreiner Tiere gehört und gelesen. Dreimal muss Gott ihm sagen, was ich gereinigt habe, das heiße du nicht unrein. Und dann das nächste Eingreifen. Sogleich, wie das Tuch das letzte Mal in den Himmel hochgezogen wird, sogleich stehen die Boten aus Caesarea vor der Tür. Der Zusammenhang ist sofort da. Und nochmal gibt der Geist Gottes unmittelbare Auskunft und Anweisung. Geh ohne Bedenken mit. Petrus hätte größte Bedenken gehabt. Cornelius war ein Heide. Trotz Missionsbefehl braucht er nochmal die Anweisung, geh mit. Es gilt auch den Heiden. Und wir sehen, trotz dieser ganzen Vorarbeit des Heiligen Geistes hätte Petrus den Cornelius ziemlich sicher nicht getauft, nachdem er gläubig geworden war, wenn nicht Gott nochmal einen Schritt vorausgegangen wäre und hätte sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Erst da ging dem Petrus in allerletzter Konsequenz auf, da kann ich mit dem Taufwasser auch nicht mehr zurückhalten. Aber auch mit diesem Handeln war das offenkundig noch nicht allen klar. Wir lesen Vers 46, dann antwortete Petrus. Ja, worauf hat er denn geantwortet? Die Bibel erzählt immer äußerst knapp. Wir können deshalb davon ausgehen, Petrus war ja nicht allein im Haus des Cornelius angekommen. Er hatte mindestens 6 Brüder aus Joppe mitgebracht. Und diese Gläubigen aus der Beschneidung, die gerieten jetzt außer sich. Da gab es ein heftiges Hin und Her, ein Brüderrat, der Petrus und seine Begleiter. Und jetzt ging es um die Frage, können wir die nun wirklich auch taufen oder nicht? Und wir können davon ausgehen, dass gerade die Gläubigen aus Joppe da größte Bedenken hatten, trotz allem, den Cornelius zu taufen. Und darauf, auf diese Einwände, antwortet Petrus und sagt, könnte wohl jemand das Wasser wehren, dass diese nicht getauft würden, die doch den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir. Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Aber wir sehen, der Streit geht gleich wieder weiter, Kapitel 11. Kaum sind sie in Jerusalem angekommen, Petrus mit diesen 6 Begleitern aus Joppe, da muss er sich schon vor den Aposteln und übrigen Christen in Jerusalem verantworten. Längst war hier die Nachricht angekommen, dass auch die Nationen das Wort Gottes angenommen hatten. Was muss da für eine Begeisterung in Jerusalem ausgebrochen sein? Die Heiden kommen zum Glauben an Jesus. Weit gefehlt, Geschwister. Nicht Begeisterung, reine Empörung herrschte. Du bist bei unbeschnittenen Männern eingekehrt und hast mit ihnen gegessen. Nicht Freude erwartet den Petrus, Vorwürfe erwarten ihn. Die Beschneidung wird höher gewertet als der Glaube. Der Glaube an Jesus genügt nicht, um den anderen voll als Bruder und Schwester im Herrn anzuerkennen. Wie kurz war doch das Gedächtnis der Apostel. Hatten sie schon vergessen, dass Jesus bei den Zöllnern und Sündern am Tisch saß? Hatten sie vergessen, dass Jesus mit der Samariterin am Jakobsbrunnen gesprochen hat, über alle Konventionen und Traditionen hinweg? Offensichtlich. Liebe Geschwister, das ist bis heute die große Gefahr. Was unseren gewohnten Traditionen und Denkweisen widerspricht, das nehmen wir vom Wort Gottes her nur sehr, sehr schwer wahr und vergessen es dafür umso schneller wieder, kaum dass wir es begriffen hatten. Petrus muss deshalb auch in Jerusalem mit seiner Rechtfertigung nochmal ganz, ganz vorn anfangen und erzählt von Joppe vom Tuch mit den unreinen Tieren und dann Schritt um Schritt den ganzen Lernprozess, wie er die Führung Gottes erlebt hat. Und die Brüder in Jerusalem lassen sich überzeugen. Sie beruhigen sich. Auch sie erkennen, Cornelius und seine Leute gehören zu Jesus, ohne beschnitten zu sein und schon bevor sie getauft sind. Macht Gott deutlich durch den Geist und durch die Gaben, die gehören zu mir. Weder die Beschneidung noch das Wasser der Taufe sind das Entscheidende. Petrus erinnert dazu an das Wort Jesu. Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Die Geistestaufe ist das besondere Kennzeichen der neutestamentlichen Gemeinde. Sie ist nicht ihr äußeres, sondern ihr wesentliches, ihr wesensmäßiges Merkmal, das, was ihr Wesen ausmacht. Die Geistestaufe. Wir sehen, dass dieser Begriff, der heute vorwiegend von unseren charismatischen Geschwistern gebraucht wird, als solcher durchaus biblisch ist. Die Bibel redet von der Geistestaufe, aber darauf will ich zum Schluss noch kommen. Was ist die Geistestaufe nun genau und wer bekommt sie auf welche Weise? Wir betreten mit dieser Frage wieder einmal ein nicht ganz einfaches Gebiet. Wenn's so einfach wäre, gäbe es nicht seit 2000 Jahren darüber verschiedene Meinungen und mancherlei Streit. Wir können zunächst festhalten, jedes Kind Gottes hat den Heiligen Geist. Das sagt die Bibel mit Nachdruck immer wieder. 1. Korinther 12, niemand kann Jesus einen Herrn nennen, ohne durch den Heiligen Geist. Das Bekenntnis zu Jesus kann nur durch den Geist Gottes gewirkt werden. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein, Römer 8. Und Jesus sagte dem Nikodemus, wir haben es gehört in der Lesung, es sei denn, dass ein Mensch geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wobei wir hier übrigens Klammerbemerkung noch mal sehen, das Wasser ist nicht überflüssig. Es gehört durchaus auch mit dazu, ja? Aber der Schwerpunkt liegt auf dem Geist. Vom Grundsatz her ist das also klar. Jetzt gibt es aber einige wenige Berichte in der Bibel, wo es so klar nicht ist. Und auf diese wenigen stürzen sich nun unsere charismatischen Geschwister. Da ist zum einen die Geschichte in Ephesus, Apostelgeschichte 19. Paulus kommt auf seiner dritten Missionsreise nach Ephesus und lernt dort gläubige Leute kennen. Allerdings haben die nur die Johannestaufe empfangen und wissen vom Heiligen Geist gar nichts. Und haben ihn auch nicht bekommen, als sie gläubig wurden. Das ist also eine ganz besondere Ausnahme und Sondersituation, die nicht ins normale biblische Schema passt. Warum haben diese Menschen nun nicht die erkennbare Gabe des Heiligen Geistes? Liegt es an der unzureichenden Lehre? Liegt es an der unzureichenden Taufe? Ich denke eher nicht. Sie werden von Paulus dort als gläubig bezeichnet. Paulus stellt ihren Glauben nicht in Frage. Er stellt nur fest, dass Wichtiges fehlt. Warum hat Gott die Gabe des Geistes dann noch zurückgehalten? Die Antwort dürfte sein, Gott will einen Apostel gebrauchen, um die Gemeinde vollgültig und öffentlich zu gründen. Wir sehen das gleich deutlicher an dieser zweiten Ausnahmesituation in der Apostelgeschichte. Das ist Kapitel 8. Der Philippus in Samaria. Philippus war Diakon, kein Apostel. Trotzdem war er ein von Gott vollmächtig gebrauchter Mann. Menschen kommen in Samaria zum Glauben, sie werden auf den Namen Jesu getauft. Und wir sehen hier zwei wichtige Unterschiede. Diese Menschen haben im Gegensatz zu denen in Ephesus das ganze Evangelium gehört und sie sind auf den Namen Jesu getauft. Und trotzdem haben sie den Heiligen Geist nicht empfangen, als sie gläubig wurden, obwohl sie eine volle Botschaft und eine vollgültige Taufe empfangen haben. Ohne Zweifel. Nun hört man in Jerusalem von dieser Erweckung, die Apostel Petrus und Johannes wurden dorthin geschickt, um zu gucken, was ist da los. Und sie stellen fest, die in Samaria haben den Heiligen Geist noch nicht empfangen. Erst als Petrus nun ihnen die Hände auflegt, für sie betet, da bekommen sie auch die Gabe des Heiligen Geistes. Warum hatten sie ihn nicht schon vorher? Ich denke, einige Formulierungen, gerade in Kapitel 8, deuten das an. Wir sehen eine starke Fixierung der Samariter auf den Philippus. Die Menge schloss sich aber einträchtig an das an, was ihr von Philippus gesagt wurde. Es ist schon immer wieder auffällig, man muss in den biblischen Formulierungen immer genau hinhören, was wird gesagt und was wird nicht gesagt. Es wird nicht vorwiegend gesagt, dass sie nun dem Wort Gottes vertraut haben oder dass sie an den Herrn Jesus gläubig geworden waren, auch wenn das durchaus mitklingt. Aber es wird eine starke Fixierung auf den Philippus betont. Wir sehen es ganz besonders deutlich bei Simon, beim Zauberer, der ganz auf die wundertätige Person des Philippus konzentriert ist. Und in der Tat dürfte das der Punkt gewesen sein, in beiden Fällen, auf den es ankommt. Gott will nicht, dass in Samaria eine Kirche des Philippus entsteht, sondern eine Gemeinde, die zum einen Leib Christi gehört. Und ebenso auch in Ephesus. Dort dürften die Christen zum Glauben gekommen sein durch Apollos. Und Gott will nicht, dass in Ephesus eine Gemeinde des Apollos entsteht und die Probleme entstehen, die später in Korinth entstanden sind. Sowohl die Gläubigen in Samaria wie auch in Ephesus sollen eindeutig Glieder des einen Leibes Christi sein. Und deshalb erfolgt die Geistestaufe hier außergewöhnlich spät. Erst als ein Apostel kommt und damit in seiner Person die Einheit der Gemeinde gewährleistet ist und sichtbar wird, erst da gibt Gott auch dann vor uns den Geist. Und Gemeinde entsteht ja durch Pfingsten, durch das Pfingsterlebnis. Immer und überall wieder neu, dass Menschen den Geist Gottes bekommen. Petrus, der Fels, auf den der Herr seine Gemeinde baut, muss ihnen die Hände auflegen. Sie sind schon gläubig gewesen, aber die Geistausgießung und damit die Gründung der Gemeinde geschieht erst durch den Apostel Petrus. Und so schafft der Geist auch in seiner äußeren Art des Wirkens das Band der Einheit. Darum dürfte es in diesen Fällen ganz entscheidend gehen. Er sorgt dafür, dass völlige Klarheit herrscht für alle Seiten, auch diese Gemeinde in Samaria. Aus diesen verachteten Halbheiten bestehend, gehört ganz und gar zum einen Leib Christi, wie die Gemeinde in Jerusalem auch. Und das Gleiche gilt für Ephesus. Es sollen nicht da und dort allerlei Splittergrüppchen und Sondergemeinden entstehen, sondern Gott will, dass alle Gläubigen zu der einen Gemeinde Jesu gehören, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus der Eckstein ist. Der Zeitpunkt der Geistestaufe hat also eine auf die besondere Situation abgestimmte Bedeutung. Deshalb in diesen Fällen kommt der Geist erst sehr spät. Die Situation bei Cornelius ist ganz anders. Da ist Petrus als Apostel ja von vorne weg da. Da gibt es diesbezüglich gar keine Unklarheiten. Und hier kommt der Geist schon vorgreifend aus ganz anderen Gründen, um deutlich zu machen, dass den Unbeschnittenen die Taufe nicht verwehrt werden darf. Gerade deshalb ist die Schlussfolgerung der Charismatiker grundfalsch, wenn sie jetzt behaupten, die Geistestaufe geschehe nur dort, wo Menschen durch bevollmächtigte Diener Gottes die Hände aufgelegt bekommen haben. Bei Cornelius war es ganz anders und an vielen anderen Stellen auch. Es wird hier aus zwei Ausnahmesituationen eine Regel gemacht. Und wir sehen übrigens auch die Bedeutung der Gabe und der Zungenrede und der Weissagung, um die es heute viel Aufregung gibt. Diese Gaben gehören keineswegs jedes Mal zum Gläubigwerden dazu und zum Empfang des Geistes. Beim Kämmerer aus dem Mohrenland werden sie nicht erwähnt und an vielen anderen Stellen auch nicht. Da waren sie nicht nötig. Sondern diese öffentlich wahrnehmbaren Gaben, vor allem der Zungenrede, werden dort gegeben, wo es wichtig ist, dass auch für andere erkennbar wird, hier haben Menschen den Geist empfangen. Denn ins Herz des anderen sieht ja niemand hinein. Wir haben keinen Schlüssel dabei, auch als Gemeindeleiter nicht, wo wir aufschließen könnten und gucken, hat er den Geist oder hat er ihn nicht. Und so wie bei der Taufe Jesu der Geist Gottes herabkam in Gestalt einer Taube, in der Weise, die Johannes der Täufer als den Geist Gottes erkennen konnte, kommt nach Pfingsten der Heilige Geist vorwiegend in Begleitung der Zungenrede, wenn es darum geht, dass nun andere erkennen sollen, diese haben nun den Geist empfangen, wie die Apostel an Pfingsten auch. Wo aber dieses Klarwerden nicht von besonderer Bedeutung ist, da muss auch die Zungenrede auch in der damaligen Zeit bei weitem nicht regelmäßig dabei sein. Ich fasse zusammen, liebe Geschwister, der Geist weht so, darauf kommt es an, dass er die Gemeinde Jesu zusammenführt und zusammenhält. Er wirkt so, dass von vorneweg möglichst immer klar ist, ihr gehört alle zum einen Leib Jesu Christi. Es gibt nur eine Gemeinde, geistlich betrachtet, auf der ganzen Welt. Leider zersplittert in viele verschiedenen Grüppchen und Konfessionen und Kirchen, aber es ist nur ein einziger Leib Christi, zu dem alle gehören, die seinen Geist haben, die zu ihm gehören, die ihm vertrauen. Und dieser Leib wird nicht durch äußere Zeichen zusammengefügt, sondern durch den Heiligen Geist zu einer lebendigen Gemeinschaft, wo einer für den anderen da ist. Wo einer durch den anderen gestärkt wird, wo alle miteinander zusammenkommen, um den Herrn zu loben und zu preisen. Amen.